Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Hallihallo.
Ja, wir haben zwei sehr, sehr aufregende Ski-WM-Wochen hinter uns. Und als erstes muss ich der lieben Sonja mal gratulieren, weil sie beim Tippspiel einfach gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass sie auf 6 Medaillen getippt hat und was für eine krasse Punktlandung sie erreicht hat. Es war sehr, sehr erfolgreich, sehr ereignisreich. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir fangen ganz von vorne an.
Ja.
Was ist alles so passiert, liebe Sonja?
Es ist so viel passiert. Ach du lieber Gott. Also wir fangen mal am Anfang an. Erster Wettbewerb. Die Damen von der Normalschanze ging schon voll los. Ja. Wie nicht anders zu erwarten, haben sich natürlich auch wieder die, die auch im Weltcup bereits ganz vorne sind, hier gebettelt bis zum Gehtnichtmehr. Vor allen Dingen Katharina Althaus und Eva Pinkelnick. Die Norwegerin hinten dran, Anna Odine Ström und auch Selina Freitag, also wirklich abgeliefert ohne Ende. Am Ende hat das Rennen tatsächlich Katharina Althaus für sich entschieden. Das war natürlich für Deutschland ein super Einstieg in die Weltmeisterschaft. Ich glaube, sie hat es auch absolut verdient gewonnen, denn Katharina Althaus ist tatsächlich wirklich, also für mich ist sie die Beste Skispringerin momentan, die beständigste. Insofern hat sie natürlich auch diese Medaille absolut verdient. Eva Pinkelnick als Zweite genau das Gleiche. Also es ist ähnlich auch wie bei der, ich sage jetzt einfach mal Vierschanzentournee der Frauen. Es ist keine Vierschanzentournee, aber ich habe mir gestern nämlich gedacht, stell dir mal vor, wir hätten das jetzt schon. Wir hätten die Vierschanzentournee der Frauen, wir hätten diese WM. In welcher Weise steht es denn den Herren nach? Überhaupt gar nicht. Also auch leistungsmäßig null. Null. Wir werden es auch jetzt im Verlauf der Rückschau auf diese Weltmeisterschaft nochmal sehen. Also die Silvestertournee, glaube ich, heißt sie ja offiziell oder irgendwie was. Gleiches Ergebnis gewesen. Die Norwegerin, die Österreicherin, die Deutsche. Selina Freitag hat einen fantastischen 4. Platz gemacht. Also ja gut, ganz knapp war es jetzt nicht am Podest vorbei, es waren 6,4 Punkte, nee, stimmt gar nicht, 5,4 Punkte hinter Anna Odine Ström, aber auch das ist natürlich ein wahnsinnig gutes Ergebnis für Selina Freitag gewesen.
Auf jeden Fall, und die Dichte einfach auch bei den Frauen ist super krass, also ich glaube, man geht in keinen Wettbewerb rein und kann sagen, die gewinnt, also die, es gibt viele Favoritinnen, aber wer letztendlich ganz oben steht, das machen die wirklich kurz vor knapp untereinander aus. Und das ist einfach so toll zu sehen, wie spannend das Ganze ist. Und wie du sagst, es steht in keinster Weise den Männern nach, weil es mitunter sogar noch spannender ist, weil es noch enger zusammenliegt alles.
Wenn wir es jetzt mal nur aus Sicht der Deutschen betrachten, muss man auch sagen, alle vier Starterinnen in den Top 15. Also
Wahnsinn.
Ne? Wenn das die Herren machen würden, würden wir sagen, wow, das ist ja irre. Also es ist wirklich absolut underrated, das Frauen-Skispringen momentan. Und ich hoffe, dass sich das auch jetzt im Zuge dessen ändert und auch im Zuge dessen, was wir jetzt gleich dann noch hören werden, was alleine nur das deutsche Ergebnis betrifft. Ja, weil wir sind ja erst ganz am Anfang und wie gesagt, wir haben schon mal einen super geilen Start hingelegt mit Katharina Althaus, die Gold gewonnen hat.
Genau. Und so geil ging es nämlich auch am zweiten Tag weiter, an dem Samstag, mit dem Teamspringen der Frauen dann auf der Normalschanze. Und da, was soll man sagen, Deutschland wieder Weltmeister geworden. Anna Ruprecht, Luisa Görlich, Selina Freitag und Katharina Althaus sind wirklich allen davon gesprungen. Haben mit großem Vorstand
Sprung.
Wie nennt man es? Vorsprung. Danke. Wortfindungsstörungen am frühen Morgen, okay. Vorsprung gewonnen und man kann es nicht anders sagen, sie sind einfach verdient Weltmeister geworden, weil alle vier ihre Sachen abgerufen haben und alle vier es einfach verdient haben, Weltmeister zu sein.
Absolut. Also sie haben wirklich das beste Team zusammengestellt und die besten Leistungen abgeliefert, auch in der Stärke, wie gesagt, ja, hat man ja auch im Einzel schon gesehen. Insbesondere Katharina Althaus und Selina Freitag haben einfach eine unglaublich gute Form derzeit.
Ja.
Das ist schon ein Knaller. Also Selina Freitag hätte definitiv auch eine Medaille verdient gehabt im Einzel, ja, dass sie jetzt im Team mit Gold nach Hause gegangen ist, ist natürlich auch wirklich fantastisch. Auch sie hätte eine Einzelmedaille verdient und ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie die Saison noch weitergeht. Insbesondere auch im Hinblick auf Selina Freitag, weil die ist noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn sie den Sommer gut übersteht sozusagen, da kein Leistungsabfall passiert und sie gut aus der Saison rausgeht und den Flow mitnehmen kann, dann rechne ich nächstes Jahr wirklich massiv mit ihr.
Definitiv. Und das war ja auch nicht ihre letzte Weltmeisterschaft. Und ich denke, in 2 Jahren wird dann eine Selina Freitag auch sehr, sehr weit oben stehen. Da, wo Katharina Althaus gegebenenfalls, also wo sie jetzt schon steht, wird dann gegebenenfalls Selina Freitag stehen. Das sehe ich sehr, sehr klar irgendwie. Also, dass sie irgendwann mal die Vorspringerin im deutschen Team sein wird, falls Katharina Althaus auch irgendwann mal sagt, so, das war's für mich. Muss man sich da, glaube ich, keiner Sorgen machen, dass keiner hinterherkommt. Das war vor, sage ich mal, einem Jahr, zwei noch ein bisschen anders und ich bin froh, welche Entwicklung das Ganze aktuell geht. Auch im Hinblick darauf, wie gut das Team ist. Also man hat ja immer in den Teamspringen es so gehabt, dass immer eine Springerin ausgeglichen werden musste, sage ich mal so. Aber das war dieses Mal überhaupt nicht so. Überhaupt nicht. Also jeder hat das gebracht, was er bringen musste. Und es war in der Gesamtheit einfach ein super Teamgefüge.
Das merkt man auch, finde ich, daran, also wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir das deutsche Team der Frauen betrachten, sie haben ja sehr lange, waren sie ja doch durchaus erfolgreich mit Andreas Bauer als Nationaltrainer, der dann den Staffelstab weitergegeben hat an Maximilian Mechler vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so genau. Also erst kürzlich.
Ja,
also es ist noch nicht so lange. Und da weiß man ja auch nie, was passiert. Das ist ja immer ein neuer Start und neue Impulse, die da reinkommen. Das kann gut gehen, das kann aber auch mal nicht so gut gehen. Und wie gut das funktioniert hat für dieses Team und auch für Maximilian Mechler, dem gönne ich das auch wirklich sehr, 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 weil er ein ganz toller Trainer ist, der diese Arbeit, die Andreas Bauer über die Jahre geleistet hat, so wunderbar weiterführt. Also wirklich, man kann dieses gesamte Team einfach nur wirklich von Herzen lieb haben, weil es so verdient ist und die das wirklich so geil machen.
Auf jeden Fall. Und vor allem, wie du auch sagst, Maximilian Mechler, wir beide kennen ihn noch als Springer. Und dass er jetzt so erfolgreich als Trainer ist, als Bundestrainer der deutschen Frauen, ey, mega cool.
Absolut. Ähnliches kann man sagen für den Trainer der nächsten Goldmedaille, sag ich jetzt mal. Denn das nächste Springen, das stattgefunden hat, waren die Herren, die auf der kleinen Schanze, also auf der Normalschanze, ihren ersten Wettkampf absolviert hatten. Und hier gab es einen polnischen Sieger, aber nicht unbedingt den man vielleicht erwarten würde. Also es ist nicht David Kubacki, sondern es ist Piotr Żyła. Und da ist auch wirklich eins der ersten, das mir eingefallen ist, dass auch Thomas Thunbichler diese Medaille als wirklich sehr junger Trainer, der ein Team übernommen hat, was ja durchaus auch, wenn man es national betrachtet, also Skispringen in Polen ist ein Riesending. Ja.
Ja.
Das heißt, wahnsinnig im Fokus, der Druck ist hoch. Thomas Thurnbichler, Marc Nölke, den man ja auch ganz oft auf dem Trainerturm stehen sieht als Co-Trainer, auch die, das muss man neidlos anerkennen, haben diese Medaille absolut verdient.
Kann man nicht anders sagen, definitiv. Also was der auch letztendlich jetzt innerhalb von wenigen Monaten aufgebaut hat. Also letztes Jahr waren die Polen noch sonst wo leider ein bisschen in der Versenkung verschwunden, keine großen Erfolge mehr und so weiter. Und was er jetzt in der Saison geschafft hat, egal ob mit David Kubacki oder auch Stoch, der sehr, sehr gut nach und nach geworden ist, und auch mit Piotr Jüder, die wieder aus dem Tal der Tränen rauszuholen und dann auch noch eine Goldmedaille zu machen mit einem Springer, mit dem man jetzt nicht so unbedingt bei den Polen gerechnet hat, das ist richtig toll. Und wenn man sich halt auch anschaut, was das für ein Wettbewerb war, was war das bitte? Ein Piotr Jüder, der nach dem ersten Durchgang auf dem 13. Platz war.
Ja.
Springt von dieser Schanze, springt 105 Meter, Schanzenrekord, und lässt sich da nicht mehr, lässt sich das nicht mehr nehmen. Das war krass einfach. Und
das
dann,
war wahnsinnig spannend, ja.
Das war richtig spannend. Und wenn man dann weiterguckt, dann ist Karl Geiger gesprungen, ist dann nur Zweiter hinter Jüder gewesen, dann ist Andreas Wellinger gesprungen. Es war klar, Wellinger holt auf jeden Fall eine Medaille. Karl Geiger eher nicht so, weil Stefan Kraft noch oben sitzt. Man ist schon von dem 4. Platz ausgegangen und es springt Stefan Kraft. Er springt zu kurz und wird 4.
Ja, da war was los,
ich glaub,
ne?
Ich glaube, man hat mich bis sonst vorhin schreien gehört. Das war krass.
Ja, das war auch nicht, also für Wellinger, finde ich, war es auf jeden Fall zu erwarten. Ich habe jedenfalls sehr stark damit gerechnet, dass er eine Medaille mit nach Hause bringt im Einzel. Bei Karl Geiger überhaupt nicht, weil dieses Auf und Ab, was wir in den letzten Wochen hatten, bei Geiger und auch Eisenbichler, ich habe damit gar nicht gerechnet. Das hat mich sehr überrascht, aber natürlich umso mehr dann auch gefreut, dass es geklappt hat. Ja, auch er hat es verdient. Konstantin Schmid auf Platz 7 ist natürlich auch nicht zu verachten. Eisai ist 13. geworden. Also das deutsche Team hat es wirklich geschafft, nach doch etwas turbulenten Wochen irgendwie, sich ziemlich punktgenau auf diese Weltmeisterschaft in sehr, sehr guter Form zu präsentieren. Ähnlich wie das auch die Polen hingekriegt haben. Denn auch da kam jetzt doch 6. geworden. Also 3 Polen unter den besten 6. Das ist schon auch, war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Also wirklich Punktlandung von Stefan Horngacher, auch da muss man mal den Hut dann vorziehen, das hinzukriegen, ob das so geplant war oder ob das ein Zufall geworden ist, das weiß ich nicht.
Egal,
spielt keine Rolle. Ihm hat man aber, glaube ich, die Freude und die Erleichterung auch deutlich angemerkt, dass das jetzt doch Gott sei Dank endlich läuft und man damit jetzt so ein bisschen zumindest mal das Soll erfüllt hat, ne? Was im Verlauf der Weltmeisterschaft dann doch ein bisschen Erleichterung gebracht hat, glaube ich.
Glaube ich auch. Ich glaube, der Druck war danach schon so ein bisschen weg, weil man schon mit den beiden Medaillen nicht unbedingt gerechnet hat. Zumindest mal mit 2 Medaillen direkt am Anfang hat man nicht gerechnet. Deswegen konnte man, glaube ich, auch ein bisschen befreiter weiter schauen. Und ich glaube, das hat man auch im nächsten Wettkampf sehr gemerkt, wie befreit vor allem die beiden Jungs waren.
Ja. Auf den Wettkampf habe ich mich am meisten gefreut. Auf den nächsten.
Kann ich verstehen.
Weil einfach klar war, dass das jetzt gleich voll abgehen würde. ist so. Also.
Ja.
Also wir reden vom Mixed. Ja, vom Mixed-Wettkampf. Ich meine, wenn du eine Selina Freitag und eine Katharina Althaus in deinem Team hast, da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Und wenn dann auch noch ein Andreas Wellinger dabei ist, dann kann schon mal weniger passieren. Und wenn das dann noch aufgefüllt wird von Karl Geiger, besser geht das ja nicht. Ja, genau. Und so ist es dann auch passiert. Unser Viererteam hat furios diese Goldmedaille abgeräumt, wie immer. Also Mixed-Wettkämpfe, es tut mir leid, aber es gewinnen halt immer die Deutschen. So ist das nun mal, ja. In dem Fall, wie soll ich sagen, also man hatte das früher, oder der Anfang, wir sind ja alt, ne? Wir zwei sind ja alt. Wir haben ja den Anfang dieser Mixed-Wettbewerbe noch mitbekommen. und wie viele wahrscheinlich auch, die uns zuhören. Und es war ja doch irgendwie immer so gewesen, dass am Anfang man immer so dachte, ja, okay, der Mixed-Wettbewerb, das ist halt so, die Jungs ziehen so die Mädchen ein bisschen mit nach, ja, damit die auch mal irgendwie so ein bisschen, bla. Das Ding hat sich komplett gedreht, und zwar nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch aus Sicht der allermeisten großen anderen Nationen, wo es inzwischen mindestens Augenhöhe ist oder eben sich auch schon so weit umgedreht hat, dass die Herren sehr froh drüber sein dürfen, dass sie mit den Damen springen dürfen. Und so, und das finde ich einfach fantastisch.
Das stimmt auf jeden Fall, weil wenn man sich das deutsche Ergebnis anschaut, natürlich tragen alle vier zu dem Erfolg mit bei, aber eine Katharina Althaus, die im zweiten Durchgang 102 Meter springt, hat die Medaille schon vor dem letzten Springer schon fast, ich sag's jetzt mal, klar gemacht.
Ja.
Die konnte, also Andreas Wellinger konnte als Schlussspringer dann eigentlich, ne, sein Ding abrufen, und das war's, weil Katharina Althaus einfach abgeräumt hat.
Ja, total.
Und das war kein Karl Geiger, der das gemacht hat, es war kein Andreas Wellinger, der das gemacht hat, sondern es war Katharina Althaus, die es gemacht hat, die wieder gezeigt hat, wieso sie da steht, wo sie steht. Und das ist einfach unglaublich toll und unglaublich schön zu sehen, dass es gleichmäßig ist, bei vor allem im deutschen Team.
Ja, und das sehen wir auch bei den Teams, die dann auf den anderen Plätzen folgen. Also Zweite sind geworden die Norweger mit Anna und Dine Ström, Johann André Vorfang, Thea Minja Bjørset und Halvor Igner Granerud, da ist es im Grunde genommen ähnlich. Also wohlgemerkt keine Marin Lundby im Team, ja, die sich zwar über diese Weltmeisterschaft auch deutlich nach vorne wieder geschoben hat, aber eben doch noch nicht ganz so auf dem Level ist, dass man sagt, sie gehört zu den, ja, ganz offensichtlich Top 2 Frauen im norwegischen Team. Auch die haben absolut meiner Meinung nach, gut, Halvor Igner Granerud ist natürlich sowieso, den muss man eh in einer anderen Liga betrachten, aber alle anderen sind schon ziemlich auf gleichem Niveau. Bei den Slowenen obwohl's, ist es das, ja.
Obwohl es bei der WM halt wirklich bei Granerud nicht so ganz hingehauen hat. Ja. Also ich hätte ja Wetten abgeschlossen vor der WM, dass der definitiv im Einzel nicht nur eine Medaille holt. Das sah ein bisschen anders aus. Das hat mich schon sehr schockiert, muss ich sagen, weil ich glaube, der Druck war dann doch irgendwie ein bisschen größer als gedacht oder so. Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es der Druck ist oder ob es so diese Selbstverständlichkeit ist, ne? Weil ähnlich ist es ja auch bei den Slowenen letztendlich gewesen, wo ja auch alle gedacht haben, naja, klar, ist das, gewinnen die das so. Und dann war das aber irgendwie dann doch nicht so ganz, ne? Also es ist nie in Stein gemeißelt, wer am Ende den Titel gewinnt. Man muss es schon auch nach Hause bringen irgendwo.
Das stimmt.
Und eben diese Slowenen, die auch im Mix Dritte geworden sind, mit Nika Krishna, Timi Seitz, Ema Klinec und Anja Lanisek, das ist ja auch keine, die wissen auch, was sie tun und sind hervorragend in ihrem Handwerk und in ihrer Wettkampfklasse und sind, wie gesagt, nur in Anführungsstrichen Dritte geworden, relativ knapp hinter Norwegen. Also für einen Teamwettkampf sind 4 Punkte natürlich nichts irgendwie.
Nee.
Ja, also da muss man klar sagen, die Finnen sind Sechste geworden, das freut mich sehr, denn auch die müssen, ja, wie soll man sagen, ne? Also wir haben ja schon oft über Finnland geredet. Es wird Zeit, dass aus Finnland wieder mal jetzt ein bisschen mehr kommt. Und auch an der Frauenfront sah es da lange nicht so gut aus. Und dass sie es jetzt wirklich geschafft haben, aus deren Sicht betrachtet Sechste zu werden, das ist schon... Das ist schon allerhand wert. Die Polen definitiv. Auf Platz 8.
Also das ist ja schon fast ein Erfolg, dass sie in den zweiten Durchgang gekommen sind, muss man ja schon fast sagen. Und das zu sagen, dass das ein Erfolg ist, sagt eigentlich auch schon wieder alles über das Gefüge im polnischen Team, was die Frauen auch angeht.
Ja, ganz klar. Man hat jetzt in der Berichterstattung, gut, wir haben natürlich die deutsche Berichterstattung verfolgt, das ist ja klar, nicht die polnische. Da hört man immer so, ja, sie wissen auch nicht, woran das liegt und wie man die Frauen da mal so in Anführungsstrichen auf Trab bringen kann, dass das mal ein bisschen vorangeht. Also, Wenn man sieht, was in Polen mit den Frauen in den letzten Monaten passiert ist und wie sie dort vom Verband behandelt werden, dann würde ich jetzt vielleicht die Vermutung anstellen, dass das exakt das Falsche ist. Vielleicht sollte man einfach mal das genaue Gegenteil von dem tun, was man jetzt macht.
Ja.
Schlechter, in Anführungsstrichen, kann es ja nicht werden. Ja. Also wir haben es schon mal irgendwann gesagt und wir können, es bestätigt sich immer wieder, die Diskrepanz zwischen den Männern und den Frauen ist nirgendwo auf dieser Welt, glaube ich, so groß wie bei den Polen.
Ja, und das ist sehr, sehr rückschrittlich, muss ich sagen. Wenn man sich die Norweger anschaut, die schon, wo Männer und Frauen schon zusammen trainieren, die schon in einer Wettkampfgruppe oder in einer Trainingsgruppe sind und so weiter, das entwickelt sich sehr gut. Bei den Deutschen entwickelt es sich sehr gut, bei den Österreichern genauso. Und Polen gehört halt auch zu einer großen Skisprungnation. Ja. Und dass bei denen das noch in, weiß ich nicht, 1900 irgendwie hängen geblieben ist, ist unglaublich erschreckend und macht sich auch nicht so gut im Image des polnischen Skiverbandes. Absolut. Wirklich. Dass sie da dann auch sagen, wir verstehen das nicht. Ich könnte jetzt schon 5 Sachen aufzählen, um es ihnen klar zu machen. Ne? So, sorry, mach die Augen auf.
Ja.
Da bin ich sprachlos, wenn ich dann sowas höre, muss ich sagen.
Also da muss man dann vielleicht einfach auch mal ein bisschen Selbstreflexion an den Tag legen und mal in sich gehen und überlegen, okay, was machen denn die anderen, was wir nicht machen? Egal. Regen wir uns nicht auf. Sie sind auf dem Platz gelandet, den sie verdient haben. Vollumfänglich, das muss man einfach sagen.
Ja, genau.
So. Gut, nachdem wir also uns dann endlich von diesem furiosen Mixwettbewerb erholt hatten, ging die Reise weiter zur Großschanze. Die Frauen haben wieder den Auftakt gemacht. Und also wer darauf getippt hat, der ist jetzt ein reicher Mensch. Ja. Hat aber keiner, mit Sicherheit niemand.
Nein. Also, sowohl erster als auch zweiter Platz, muss man sagen, hat, glaube ich, keiner drauf getippt. Ja. Und derjenige kann sich sehr glücklich schätzen,
absolut,
wenn er
ja
das getippt hat. Ja, es ist keine andere als Alexandria Lutit aus Kanada, Weltmeisterin geworden.
Ja, richtig.
Wow.
So, was soll man sagen? Wir haben eine kanadische Weltmeisterin. Sie hat es aber auch verdient. Also es ist nicht so, dass es jetzt passiert ist, weil irgendjemand anderes, also ich meine, sie hat ja schon mal eine Medaille bei Olympia mit nach Hause genommen, ne? Die Bronzene. Aber das waren andere Umstände. Aber diese Medaille, die hat sie sich einfach verdient. Fertig, kann man nichts anderes sagen.
Ja, kann man nicht anders sagen. Das stimmt auf jeden Fall. Und dann Zweitplatzierte. Es ist kaum zu glauben. Und ich glaube, jeder hat sich so unglaublich gefreut. Maren Lündby.
Ja.
Maren Lündby ist einfach Vize-Weltmeisterin geworden. Was ist das bitte für eine Geschichte? Was ist das bitte für ein Ausgang letztendlich?
Ja, absolut. Also das hat wirklich keiner gedacht, dass sie es schaffen würde, die Silbermedaille mit nach Hause zu nehmen. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Aber es scheint irgendein Knoten geplatzt zu sein. Vielleicht hat ihr einfach diese Anlage sehr gut gelegen. Das kann ja sein im Vergleich zur kleineren Anlage. Hat sogar Katharina Althaus hinter sich gelassen. Die ist nämlich Dritte geworden. Man muss ja fast sagen nur, weil sie ist ja mit 3 Goldmedaillen dahin gekommen. Also Katharina Althaus, die hat ja, die grinst, glaube ich, in 4 Wochen noch immer durchgängig, weil sie kam ja gar, die wurde ja gar nicht mehr fertig darüber, ja.
Ja, und dann nur in Anführungszeichen Bronze, ja. Also man hat echt damit gerechnet, dass sie die 4. Goldmedaille mit nach Hause nimmt. Aber umso schöner zu sehen, dass sie sich auch über Bronze freuen kann. Es war ein sehr, sehr turbulenter Wettkampf, muss man ja sagen. Es war sehr von Wind geprägt und von ständigen Gatewechseln und so weiter. Ja. Maren Lündby hatte zum Beispiel sehr, sehr viel Glück, dass sie im ersten Durchgang halt noch mit auf Gate 19 gesprungen ist und wirklich einen Riesensatz auf 139,5 Meter gemacht hat. Man hätte aber nicht gedacht, dass sie das im zweiten Durchgang auch schafft, weil zum Beispiel im ersten Durchgang hat eine Katharina Althaus ist gesprungen 2 Gates weniger, aber hatte auch schlechten Wind und ist dann auch nur 120,5 Meter gesprungen und hat halt ziemlich viele Pluspunkte bekommen dafür, dass sie so einen schlechten Wind hatte und Gate und was auch immer. Aber dass Maren Lündby das auch im zweiten Durchgang nochmal schafft, das abzurufen und dann Zweite zu werden. Das zeigt ja, dass sie nicht nur einen Sprung dann gut hatte, sondern dass sie so konstant war, in Anführungszeichen, dass sie es auch im zweiten Sprung geschafft hat. Wahnsinn, war kein Zufall.
Nee, war kein Zufall. Absolut verdient auch gewesen. Ja, insgesamt war diese ganze Weltmeisterschaft doch relativ stark von äußeren Bedingungen geprägt. Ja, das muss man, das muss man einfach auch dazu sagen. Das ist, es ist halt Planica. Also, was willst du machen? So ist das nun mal da. In diesem Wettbewerb ist Selina Freitag zum Beispiel nur auf Platz 19 gekommen. Das war aber auch den Umständen dann einfach irgendwo geschuldet.
Definitiv.
Es ist natürlich für sie wahrscheinlich wahnsinnig ärgerlich. Sie hat sich mehr vorgenommen, das ist ganz klar. Ich würde das aber nicht so hochhängen, weil es, wie gesagt, du kennst in so einem Wettkampf, wo eben viel, letztendlich sind es halt zwei Sprünge, ja. Ob da jetzt Weltmeisterschaft drüber steht oder nicht, ist letztlich egal. Und wenn es sich dann halt bei einem oder bei beiden verhagelt, weil du einfach irgendwie Pech hast, dann hast halt Pech. So, also das sollte dem Gesamterfolg und der gesamt wirklich fantastischen Leistung von Selina Freitag in keinster Weise irgendwie Abbruch tun.
Und dafür konnte sie halt auch nichts. Vor ihrem Sprung wurde auf Gate 17 gewechselt. Und das hat auch Hani nicht verstanden, wieso denn da gewechselt wurde, weil der Wind es nicht so ausgesagt hat, dass man in Gate runtergeht. Und das war dann halt, sage ich mal, zu schlechter Wind für Gate 17. Und Selina Freitag muss runter, hat kaum Unterstützung und landet dann halt auch nur bei 110 Metern. Ich glaube, da kannst du so gut sein und so viel machen, wie du willst. Wenn du ein schlechtes Gate hast und schlechten Wind, dann fällst du dem Ganzen zum Opfer.
Genau, so sieht's aus. Insofern, Schwamm drüber ist nicht so schlimm, ist halt passiert. Meine Klasse ärgert sich, aber was willst du machen? So ist das nun mal. Ich freue mich sehr für die Kanadierin. Erstens mal natürlich für sie selber, weil auch die kleinen, in Anführungsstrichen, Nationen natürlich sehr viel Energie und Zeit und Geld und alles da reinstecken. Insofern ist das super. Und was natürlich halt auch, wie das auch immer so ist, solche Medaillen oder solche Siege sind dann national, haben die natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und wenn das dazu führt, dass vielleicht so ein paar kleine Mädchen jetzt irgendwo in Kanada stehen und sagen, ey Mensch, was ist das denn für ein cooler Sport und so, und vielleicht dann mal, also das alles der ganzen Sache vielleicht ein bisschen Aufschwung gibt und nachhaltig dann auch, dann wäre das natürlich ein Gewinn für alle, und insofern finde ich das auch immer echt super. Genau.
Auf jeden Fall. Hast du schön gesagt.
Ja, danke schön. So.
Tja, für die Frauen war es das dann. Für die Frauen war es das. Auf der Großschanze leider. Mhm. Die haben leider bei der Ski-WM nur einen Einzelspringen auf der Großschanze. Kein Team mehr. Aber ja, dazu sagen wir jetzt mal nichts weiter. Es geht dann weiter mit den Männern im Einzel auf der Großschanze. Das war auch, sehr spannend.
Ja.
Zumindest mal auf den Plätzen ab zwei. Also der erste Platz war ja schon fast nach der Quali gesetzt, was uns auch sehr, sehr freut. Vor allem dich als Slowenien-Fan. Zwar ein anderer Slowene als, aber egal, Timi Seitz, der Weltmeister geworden ist, verdient Weltmeister geworden ist. Er hat einfach abgeliefert, ohne Ende. Und dann zweiter, Ryuyo Kobayashi. Hätte ich jetzt auch nicht auf dem Zettel gehabt,
ehrlich gesagt. Überhaupt gar nicht.
Du?
Nee, null.
Okay.
Also, der war einfach nicht in der guten Form so. Also, da wären mir auf jeden Fall noch diverse eingefallen, die weiter vorne hätten landen müssen als Ryuyo Kobayashi. Ich meine, auch hier, also auch dieses Springen war doch sehr geprägt von hoch und runter und Wind und Wetter und so weiter. Es kam überraschend, aber ich glaube, es kam auch für ihn überraschend. Also man hat auch Ryuyo Kobayashi nicht so oft gesehen, dass er sich wirklich mal so richtig freut. Aber da hat er wirklich ein Grinsen im Gesicht gehabt.
Das stimmt. Und auf dem dritten Platz ist dann wieder ein Pole gelandet, dieses Mal David Kubacki.
Mhm.
Hat er sich auch vollkommen verdient. Nach der Vierschanzentournee ist es ja doch, oder schon während der Vierschanzentournee, ist es ja doch so ein bisschen schwieriger bei ihm geworden, dass er sich jetzt mit einer Medaille, mit einer Einzelmedaille vor allem nochmal kleiden konnte. Ist sehr, sehr toll. Und vierter Platz, auch wenn es keine Medaille geworden ist, einfach Kamil's doch. Hallo? Super geil.
Also Kamil's doch ist halt auch ein Phänomen. Der ist einfach immer da, immer irgendwie so, oh ja, ich bin auch noch da. Tag. So. Es ist super. Alle, ja. Die ganze Welt liebt Kamilsdorf. Und insofern auch hier wieder ganz klar tolles, tolles Mannschaftsergebnis der Polen. Also die haben ja. echt, muss man neidlos anerkennen, die haben ein fantastisches Team einfach momentan. Ja, müssen aber auch ja. gucken, weil auch die sind nicht mehr die Jüngsten. Ja, die müssen auch gucken, dass da hinten nach das alles dann auch weiter so läuft. Ne?
Das wird schon schwierig, wenn alle drei aufhören, wer kommt denn nach?
Pff. Ja. Also sie haben natürlich schon so ein paar Leute in der zweiten Reihe, sage ich jetzt mal, aber auch das sind jetzt zumeist keine unbekannten Namen, sondern eben welche, die auch schon länger dabei sind. Und da denke ich mir halt immer, okay, also natürlich ist für jeden immer die Möglichkeit, einen großen Durchbruch sozusagen zu schaffen oder eben ganz vorne zu landen. Aber wenn du das halt in den letzten 10 Jahren nicht gemacht hast, weiß ich jetzt, also so jetzt wirklich so ein Talent, wo man sagt, wow, wo kommt der denn her? Was kann der denn alles? Würde mir jetzt so ganz spontan eigentlich nicht einfallen.
Alexander Snistrol ist jetzt keiner, der, ja. der zum Beispiel vorne mit dabei ist. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie alt er ist. Oder wer mir auch einfällt, ist Pavel Borschak, glaube ich. Borschak. Aber ja, ganz vorne mit dabei sind die definitiv nicht. Und was so der Nachwuchs angeht, gut, da sind wir jetzt zu wenig drin in dem Ganzen. Aber für mich fühlt es sich nicht so an, als ob sie viele Nachwuchstalente jetzt auch im Weltcup schon haben, um zu sagen, hier, guck mal, genau. Sie kommen nach. Ja. Es kommen noch welche.
Ja, die so. Interne Konkurrenz ist, glaube ich, nicht ganz so hoch. Ne? Aber gut, ich denke ja. mal, dass auch Thomas Thunbrecher da ein Auge drauf hat, weil es ist schließlich in Österreich, ja. Und er kommt aus dieser großen Generation um Morgenstern, Schlierenzauer etc. Und die sind ja, das ist ja quasi der Inbegriff von Nachwuchsförderung gewesen. Und insofern wird er sicherlich seine Erfahrung, die er persönlich gemacht hat, auch mit einfließen lassen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Denke ich auch. Da haben sie, denke ich, auch den richtigen dafür geholt. Nicht nur für generell, sondern auch für den Nachwuchs.
Genau. Ja, aus deutscher Sicht Platz 5, Markus Eisenbichler. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
Nee, ich auch nicht. Es hieß zwar, dass er auf der Großschanze gut ist, auch schon im Training und so weiter hatte, aber auch bei der Quali schon ziemlich viele Probleme, weil er gesagt hat, der Absprung wäre zu dunkel gewesen und er wäre dadurch zu spät abgesprungen. Da dachte ich schon so, puh, okay, dann schauen wir mal, wie das wird. Aber dass er dann letztendlich Fünfter geworden ist,
ja, ist gut,
hat nicht? Wohl doch dann so ein bisschen geklappt mit der Pünktlichkeit.
Ja, Geiger ist auf 8 gelandet, Wellinger auf 13, also wobei Andreas Wellinger, glaube ich, mit dieser Schanze auch einfach nicht klargekommen ist, das hat er, glaube ich, auch gesagt, ne? Das ist einfach nicht seine Anlage.
Ja, da kannst du auch in der besten Form sein, wenn es nicht deine Anlage ist, ist es nicht deine Anlage, wenn dein Sprung nicht dazu passt oder wie auch immer, du dich nicht richtig drauf einstellen kannst, dann ja, ist es leider so.
Ja. Halvor-Ignar Granerud auf Platz 7. Ja, ich glaube, der ist einfach irgendwie untergegangen in diesem ganzen Ding. Ne? Irgendwie ist er so gar nicht so richtig nach vorne getreten und lief nicht gut für ihn. Aber ich meine, Granerud, der hat ja sonst alles gewonnen in dieser Saison. Also.
Aber trotzdem, man hat vollkommen mit ihm gerechnet. Also ich fand es sehr überraschend, dass er noch nicht mal eine Einzelmedaille geholt hat. Er hat im Team und so weiter alles gut. Gerade auch im Mixteam hat er ja auch eine Medaille geholt, aber eine Einzelmedaille hätte ich ihm definitiv auch zugeschrieben. Ja,
auf alle Fälle. Also,
ich glaube, jeder.
Ja, genau.
Jeder.
Absolut. Ähnliches muss man auch von den Slowenen sagen. Ich meine, wir haben jetzt zwar mit Timi Seitz einen, der, also das war ja jetzt auch wirklich fast schon zu erwarten, dass er diese Medaille holt. Hat er sich auch absolut verdient, nachdem wie er sich in den letzten Monaten gesteigert hat oder in den letzten Wochen gesteigert hat. Ansonsten sah es für die Slowenen erstmal in den Einzelwettbewerben auch nicht so prall aus. Also Lanišek ist 11. nur geworden, Sieger Jela mit 16. Also es ist, ich sag mal so, ich glaube, dass Slowenien ziemlich ernüchtert aus dieser Weltmeisterschaft rausgeht und zwar nicht nur sportlich, sondern auch insgesamt. Also man hat teilweise nahezu leere Zuschauerränge gesehen, was wohl daran lag, dass man diese Tickets einfach so dermaßen teuer gemacht hat, dass das sich halt keiner geleistet hat irgendwie. Also ich vermute mal, sie dachten, das kann ich jetzt wirklich nur mutmaßen, dass vielleicht alleine die Tatsache, dass es in Slowenien stattfindet, schon so einen Hype irgendwie national auslöst, dass die Leute dahin pilgern, das ist nicht so passiert. Also es ist irgendwie ernüchternd.
In Zeiten, wo es halt auch für die, für, ich denke, auf der ganzen Welt ist es schwierig mit Preissteigerungen und so weiter, wenn du dann aber für Tageskarten so viel haben möchtest, wie, keine Ahnung, zu fast schon einem Konzert oder was auch immer, dann kann sich das halt auch dann in dem Moment, in der Zeit halt auch nicht jeder leisten. Ja. Und das hat sich bemerkbar gemacht. Wie sie es geschafft haben, jetzt auf der Großschanze dann doch so ein krasses Publikum zu haben, keine Ahnung, freut mich auch, dass die Springer und Springerinnen halt auch wirklich ein tolles Publikum hatten und gute Stimmung hatten, weil das war nicht abzusehen auf der kleinen Schanze. Ja, überhaupt genau. Nicht.
Gut, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass ja die kleinen Schanzenwettbewerbe doch teilweise unter der Woche waren. Das ist halt wahrscheinlich genauso, wie es überall ist. Also ich kann mich auch nicht am Donnerstagmittag an der Schanze stellen, da muss ich halt arbeiten so und am Wochenende ist das doch nochmal was anderes. Aber ich glaube auch insgesamt hat Slowenien mit dieser Weltmeisterschaft nicht das rausgeholt, was drin gewesen wäre. Was auf jeden Fall wir noch erwähnen sollten, das ist nämlich, das war ein herber Dämpfer, der zum Glück glimpflich ausgegangen ist, war dieser wahnsinnig grauenvolle Sturz von Peter Preutz, der wirklich ganz schlimm aussah.
Oh mein Gott.
Im Training von der Großschanze. Am Mittwoch war das, glaube ich. Denn
das war
schlimm. Also wirklich, sah übel aus. Wer es nicht gesehen hat, er ist abgesprungen und dieser Sicherungsklips, der da hinten, also den Ski mit dem Schuh verbindet, der ist rausgegangen halt. Und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, früher gab es immer dieses Bändchen noch, ne, sicherheitshalber, damit der Ski dir nicht halt komplett abfliegt. Hat er nicht gehabt oder ich weiß gar nicht, ob das heutzutage nicht mehr up-to-date ist, das irgendwie zu haben, was weiß ich. Auf jeden Fall, so, hat es ihm den Ski ins Gesicht gedrückt und also einen mordsmäßigen Sturz hingelegt, ist, glaube ich, auch, sah jedenfalls ziemlich bewusstlos unten aus, hat sich nicht mehr gerührt, ganz, ganz üble Geschichte, hat sich nichts getan, also nur irgendwie eine Prellung und, weiß ich nicht, Kopfweh und so, aber das hätte auch ganz anders enden können.
Also da hat er auch 1000 Schutzengel gehabt. Das hat mich so krass an den Sturz von, wie heißt Tande. Er nochmal? Ja, Tande erinnert. Ja. Fast haargenau so. Also noch nicht mal, wenn jemand unten stürzt, kann das schon sehr, sehr gefährlich sein. Aber nach dem Absprung zu stürzen, volle Kanne auf den Aufhang zu, boah. Also das ist auch, wer sich das angucken will, ihr braucht wirklich, wirklich starke Nerven.
Ja.
Das anzugucken, weil es ist halt einfach ein Mensch, der durch die Luft fliegt. Das ist wirklich heftig und wie er aufkommt und so. Er hat 1000 Schutzengel gehabt. Wir können froh sein, dass er nur ein paar Prellungen und Kopfschmerzen und so weiter hatte und dass es ihm aber ansonsten in Anführungszeichen den Umständen entsprechend gut geht.
Ja, das war wirklich Glück, weil das kann echt, sowas kann übel enden und diese Stürze, das hatten wir ja damals auch nach Tande schon gesagt, die sehen wir heutzutage zum Glück kaum noch. Also diese nach dem Absprung Vorwärtssaltos sozusagen, ja. Also diese richtig üblen Dinger, wo ja auch Thomas Morgenstern zwei von hatte und dann gesagt hat, so jetzt reicht mir das, jetzt habe ich keine Lust mehr irgendwie. Die sehen wir ja heutzutage zum Glück nicht mehr so oft. Gott sei Dank, weil so oft braucht man die auch nicht zu sehen. Ja. Also das war richtig krass gewesen. Das war aber, glaube ich, auch einer der wenigen Stürze. Es hat ja recht viel geschneit. Also es hat immer wieder mal geschneit zwischendurch und dann hast du schon gemerkt, dass es unten im Auslauf ein bisschen uncool wird in der Landezone. Da hat es einige so ein bisschen fast mal langgelegt, aber zum Glück ist das alles gut gegangen. Toi, 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 ne?
Ja, das war ja bei den Nordisch Kombinierten, war das ja ein bisschen anders. Die mussten sogar den Teamwettbewerb zuerst mal abbrechen, bis sie das richtig präpariert haben, weil da einige Stürze passiert sind im Neuschnee, weil sie nicht gut präpariert war. Da hatten die Spezialspringer Glück, dass da draus gelernt wurde und dass da sehr, sehr genau und penibel nachgeguckt wurde, dass es nicht wieder so passiert, weil das war schon sehr schlecht für die Nordisch Kombinierten.
Okay, ja krass, ne? Kannst mal sehen. Also da muss man dann den Offiziellen drumherum doch auch immer wieder, wir kritisieren sie oft, aber es scheint so zu sein, als ob sie doch auch, was sowas betrifft, immer ein Auge drauf haben, dass da alles gut geht. So, Gott sei Dank. Und dann hatten wir final noch den letzten Wettkampf. Wie immer, traditionell das Teamspringen von der Großschanze der Herren.
Und so eng, glaube ich, war es. Oder so viele Nationen auf einmal, die sich drei Medaillen irgendwie untereinander aufteilen müssen. Ich glaube, das gab es schon lange nicht mehr, dass es auch so offen war, wer... Man konnte sich zwar fast denken, wer Weltmeister wird, aber trotzdem, ich glaube, es war immer offen, wer es wird.
Ja.
Es war unglaublich spannend.
Genau. Es war, ich finde, nach dem, was wir im Einzel gesehen haben, war es gar nicht mehr so ganz hundertprozentig klar. Also im Vorfeld hätte ich natürlich immer nur eine Antwort gegeben, im Nachgang war es nicht unbedingt so klar gewesen. Am Ende konnten es, Gott sei Dank, ich gönne es ihnen sehr, auch nochmal explizit zu Hause, die Slowenen für sich entscheiden. Gut, sie haben mit Timi Seitz natürlich halt auch einen, also der fliegt einfach momentan. Da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Der zieht sein Ding durch, komme, was er wolle. Und da kannst du nicht, da musst du einfach ansonsten nur noch deine Sprünge runterbringen als alle anderen und dann kann da eigentlich nichts schief gehen.
Ja, und wenn man halt auch sieht, wie generell einfach alle vier im Team ihre Sprünge abgerufen haben, auch Lofokos im ersten Durchgang 135 Meter, Sieger Jela im zweiten Durchgang 138 Meter, Timi Seitz sowieso 132, 136, aber auch Anze Lanišek, mit dem man nicht mehr so wirklich gerechnet hat, wo es so ein bisschen schwierig war, hat seine besten Sprünge abgeliefert mit 138 und 135,5. Es war das Gesamtpaket, das einfach gezeigt hat, okay, die sind Weltmeister, die haben es auch verdient, Weltmeister
zu sein. Man hat nach dem ersten Sprung von Anze sowas von gemerkt, was da für ein wahnsinniger Druck abgefallen ist. Du hast wirklich gedacht, er ist gerade Olympiasieger, Weltmeister und keine Ahnung, hat die Vierschanzentournee auch noch gewonnen in dem Moment. Der hat so gejubelt und sich so gefreut und ist so ausgerastet über diesen Sprung, den er da gemacht hat, obwohl es nur ein Sprung war, also es ist doch gar nichts entschieden gewesen in irgendeiner Form. Aber dieser Druck, der da abgefallen ist, das war wirklich immens. Also
er hat Piotr Jüler doch sehr große Konkurrenz gemacht.
Ja, genau. Ja, genau. Etwas, ja, wie soll ich denn sagen? Also ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass Norwegen Platz 2 macht.
Nee. Hätte ich auch nicht
Die gedacht. Hatten aber auch wirklich mit Marius Lindwig sehr viel Glück gehabt, dass er in der Lage war. Also wir hatten ja Anfang der Saison gedacht, Marius Lindwig, der zündet jetzt diese Saison voll durch. Das ist nicht ganz so passiert, aber in diesem Wettkampf hat er auch nochmal auf jeden Fall ausgepackt. Und die haben sich diesen Platz eigentlich stabil erkämpft, kann man sagen.
Definitiv. Das kann man nicht anders sagen. Anders sieht es dann bei Platz 3 aus. Das sah zwischenzeitlich immer sehr, sehr unterschiedlich aus. Das haben nämlich Österreich, Polen und auch zwischendurch auch Deutschland so ein bisschen unter sich ausgemacht. Letztendlich ist es Österreich geworden. Ich muss jetzt noch mal ein Thema ansprechen, was mich bei dem Teamwettbewerb genervt hat, muss ich sagen. Dieses, ja, ich kann es verstehen, aber dieses Gepokere mit den Anläufen, tut mir wirklich leid, aber nee. Ich kann es verstehen, sie haben alles in eine Waagschale, also es geht darum, um es nochmal klarer zu machen, es geht um die Entscheidung vom Trainer, den Anlauf bei Markus Eisenbichler um 2 Luken runter zu machen. Das bedeutet, dass er eine bestimmte, also er musste 131 Meter springen, um letztendlich auch die Bonuspunkte zu bekommen. Über die Bonuspunkte wollte halt der Bundestrainer die Punkte halt aufholen, die sie Rückstand hatten. Markus Eisenbichler ist letztendlich 130,5 Meter gesprungen, also 0,5 Meter zu wenig. Fast dran, alles gut, aber es hat für mich immer einen faden Beigeschmack. Es tut mir wirklich leid. Es hat halt nichts mehr unbedingt mit dem Sportlichen zu tun, sondern es wird durch Gate-Verschiebungen irgendwie versucht, Punkte zu holen. Und das schmeckt mir irgendwie nicht so, muss ich sagen.
Ja, es ist halt irgendwie nicht so ganz, ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, warum. Also ich verstehe das schon, wenn man, dass man mehr Punkte bekommt, wenn man weniger Anlauf hat. Okay, aber warum ist dann dieser dieses, ja, aber dann musst du bis 95, ich glaube 95% oder 90% oder irgendwie was von dieser Hillsize springen. Warum? Also warum kriege ich die Punkte denn dann nicht sowieso auch gleich mit dazu? Sondern warum muss ich dann nur eine gewisse Weite erreichen? Das ist, irgendwie erschließt sich mir diese ganze Regelung nicht so ganz, weil du ja sonst komplett in den Arsch beißt, in Anführungsstrichen. Das hat man ja gesehen. Ja, er ist kürzer gesprungen. Also ich meine, klar, mit zwei Luken mehr Anlauf wäre er natürlich viel weiter gesprungen. Hat weniger Punkte dadurch, logischerweise, weil kürzere Weite. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, ich verstehe, dass Stefan Horngacher das gemacht hat, weil er gesagt hat, wenn wir noch, also es waren ziemlich genau 10 Punkte zwischen, also nach dem ersten Durchgang, die auf den, die Polen, meine ich, aufzuholen waren, da die Konkurrenz eben so stark war und es nicht unbedingt davon auszugehen war, dass das jetzt alleine nur durch Sprünge reinzuholen ist, hat er das gemacht in der Hoffnung, dass es halt irgendwie funktioniert. Ich verstehe das, ich hätte das vielleicht als Trainer auch ähnlich gemacht und gesagt, ist egal, ob wir am Ende irgendwie Siebter werden, interessiert dann auch keinen mehr.
Genau, ja.
Aber so richtig nachvollziehen kann ich diese Regelung irgendwie trotzdem nicht, warum man diese Punkte nur dann bei einer gewissen Weite bekommt.
Ja. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Also es ist wirklich voll der, die Rechenaufgabe und voll der, die Wissenschaft geworden einfach. Also alles, alles schön und gut, dass man das damit irgendwie auch mit den Gates, das haben wir auch schon oft genug gesagt, es ist gut, dass es das gibt und so weiter, aber es ist einfach zu, also man kann es nicht mehr wirklich alles so nachvollziehen und ich weiß nicht, ich finde, gestern, also bei dem Teamwettbewerb, ich war echt so ein bisschen angefressen, einfach weil ich gedacht habe, ich irgendwie gefällt mir dieses Gepokere nicht und es ist nicht das Skispringen, was ich einfach kenne. Es tut mir leid, es ist einfach so mein persönliches Gefühl gewesen, dass ich gesagt habe, boah, nee, kotzt mich gerade irgendwie
an. Eben diese ganze Anlaufverschieberei, also es ist ohnehin irgendwie schwierig, ne? Wir haben es ja vorhin auch schon bei Selina Freitag gesagt, dann wird da hochgeschoben und runtergeschoben und denkst du, oh Leute, es war eigentlich mal dafür gedacht, im Notfall, dass man den nicht wieder ganz von vorne anfangen muss, sondern wirklich sagen kann, okay, jetzt ist, haben sich die Bedingungen so massiv verändert, jetzt müssen wir mal eingreifen, weil sonst können wir hier das nicht mehr zu Ende bringen. Und dann ist das aber jetzt irgendwie ständig der Fall und immer wird hin und her geschoben und ja, ich verstehe das schon, also es ist einfach... es ist halt eine andere Grundlage, auf der ein Ergebnis auf einmal zustande kommt.
Und auch halt, man hat ja auch gesehen, Timi Seitz, der ist ja als, war ja in der dritten Gruppe und dadurch, dass er in der dritten Gruppe war, das ist ja nicht die stärkste Gruppe in Anführungszeichen, es war halt ein starker Springer, der in der dritten Gruppe war, wurde von Anfang an der Anlauf in der dritten Gruppe sehr, sehr klein gehalten. Immer auf 10. Das war in den anderen Gruppen nicht so. Die waren immer ein, zwei Luken oben drüber, wo ich mir auch so denke, wieso lasst ihr den Anlauf nicht so und macht dann bei Sides vielleicht runter oder es ist eine Coach-Entscheidung, dass man runtergeht. Der Coach war ja nicht das erste Mal, dass bei Sides runtergegangen wurde. Dann hätte er das entscheiden können. Aber direkt von Anfang an zwei Luken nach runter zu gehen, weil dann Timi Sides in der dritten Gruppe ist, wo alle anderen Springer in der dritten Gruppe.
Ja, das war natürlich
wenig.
Ja, klar, hatten. Aber das haben natürlich die Slowenen absichtlich so gemacht, ne? Weil sie sich natürlich gedacht haben, ja prima, dann haben die anderen haben natürlich dann auch weniger Anlauf. War natürlich aus slowenischer Sicht wahnsinnig schlau entschieden, das muss man einfach mal sagen. Dass sie ihren besten Mann in dem Moment halt nicht in die 4 gelegt haben, wie alle anderen das immer tun, sondern das so rumgemacht haben, um in der dritten Gruppe einfach den Anlauf ein bisschen nach unten zu schieben. Es war schon sehr das klug, ja. Schlau. Also muss man ganz klar sagen, weil so konntest du halt, deswegen hat es Horngacher meiner Meinung nach auch bei Eisenbichler gemacht, der in der ersten Gruppe gesprungen ist, weil das die einzige Wahl, in der er das hätte tun können, so, dass am Ende noch genug überbleibt für, ich meine, es waren ja nur ein halber Meter, es wäre ja fast gut gegangen und dann hätte man es als Riesending irgendwie gefeiert. Aber in allen anderen Gruppen hätte er die Möglichkeit nicht gehabt, weil die sowieso schon, die vierte, die dritte waren eh schon so niedrig. Weil eben die Guten da waren und in Gruppe 2 hätten wir, glaube ich, mit Konstantin Schmid, ich glaube, Konstantin ist, der hat auch eine tolle WM gemacht, aber er wäre nicht stark, er ist nicht so stark, um zwei Gates auszugleichen. Das, wenn, dann macht das Eisei. So. Ja, also auch dahingehend, man kann das jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist sehr interessant und sehr spannend gewesen, wie da auch so ein bisschen die Dynamiken sind. Und wie die Trainer auch teilweise schon mitentscheiden können, wie am Ende so ein Ergebnis im Team ausgeht.
Ja, es ist was Neues. Es ist einfach Neuland. Man ist es vom Skispringen nicht gewohnt. Ich muss mich vielleicht dran gewöhnen, aber ich fand es einfach in dem Moment.
Naja, so Neuland ist das jetzt auch nicht mehr. Das ist schon sehr lange so.
Ja, ich weiß, aber ich kann mich immer noch nicht so richtig. Also gerade mit so Jury, mit so Coach-Entscheidungen kann ich mich einfach nicht so ganz anfreunden, weil.
Das kommt doch.
Ja. Du aber hast ja noch egal. Ein
paar Jahrzehnte.
Wird schon.
Naja, also letztendlich sind wir Fünfte geworden hinter Polen. Ist egal, dann sind wir halt Fünfte geworden. Das war dann eben so. Ich glaube auch mit dem Andreas Wellinger, der auf der Anlage nicht so wahnsinnig gut zurechtkam, hat er selber gesagt, es ist einfach nicht hundertprozentig sein Ding. Kannst du dann vielleicht auch als Team nicht noch weiter nach vorne? Platz 6, die Schweizer, finde ich super, weil überhaupt mal ein Schweizer Team und dann auch noch gleich einen zweiten Durchgang. Simon Ammann hat auf einmal bei dieser Weltmeisterschaft so abgeliefert, dass ich dachte, was ist denn jetzt schon wieder los? Was hat er denn jetzt wieder erfunden? Oder der hat nochmal voll aufgedreht und hat einen Riesenspaß gehabt und wirklich hervorragende Leistungen gezeigt bei dieser WM, ne?
Ja, ich glaube, du sagst richtig, er hat Spaß gehabt. Ich glaube, das war sein Geheimnis. Er hat keinen Druck gehabt. Er hat so ein bisschen trainiert und hier und da und kommt dann zur WM und hat seinen Spaß und hat keinen Druck und fliegt, was das Zeug hält. Das war so schön, ja, das war anzusehen, super, wie viel Spaß er hatte.
Ja. Für die Japaner lief es nicht so prall, also außer diese doch etwas überraschende Silbermedaille für Kobayashi. Die sind Siebter im Team geworden. Irgendwas stimmt bei den Japanern momentan nicht so ganz. Ich glaube, die müssen in der nächsten Saison einfach nochmal angreifen.
Ja, ich denke halt, dass nach Kobayashi es halt eine Riesenlücke gibt, die nicht wirklich gefüllt werden kann. Und bei Kobayashi ist es halt auch immer eine Wundertüte. Wird es jetzt gut oder wird es nicht gut? Und einer kann halt nicht das komplette Team stützen. Und wenn die Hintermänner oder die anderen es halt nicht so gut schaffen, dann passiert das, was Japan jetzt halt auch gerade passiert ist, dass sie sogar hinter der Schweiz landen.
Ja.
Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die landen hinter der Schweiz.
Ja, wobei man sagen muss, mit René Caído haben sie ja eigentlich einen gehabt, der über den Sommer schon eigentlich sehr, sehr gut war, den kannte man ja vorher und ich dachte, sowas ist denn da jetzt los? Das hat sich leider nicht so ganz erfüllt, was da sich so ein bisschen angedeutet hat. Also es ist auch so ein bisschen unklar, was überhaupt das Problem ist. So genau kann das, glaube ich, momentan keiner so identifizieren, was bei den Japanern der Fall ist. Aber ja, müssen wir mal gucken, wie das sich jetzt in der nächsten Zeit weiterentwickelt. Ansonsten gab es jetzt eigentlich keine großartigen, die Finnen sind hinter den Amerikanern. Aber man muss auch sagen, die Amis die profitieren massiv durch diese Kooperation mit den Norwegern. Das muss man einfach auch mal sagen. Die haben wirklich, die machen sich richtig gut und da baut sich langsam, aber beständig ein sehr gutes Team auf. Und ich freue mich ja darüber immer, weil ich denke, dass es einfach die gesamte Weltspitze nochmal massiv erweitert. Und wie sehr auch die FIS jetzt auch auf den amerikanischen Kontinent rübergeht, wie sehr die Frauen damit eine Rolle spielen, die einfach von jeher bei den Amerikanerinnen schon besser waren, ja, als bei den Männern jetzt, also im Vergleich zu den Herren. Und jetzt die Herren eben auch nachziehen, indem sie mit dieser Kooperation mit Norwegen wirklich stabiles Team aufbauen. Mich freut das sehr. Und ich glaube, mit denen ist über die nächsten Jahre auf jeden Fall auch noch deutlich mehr zu rechnen.
Auf jeden Fall. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, was für eine Entwicklung die machen. Und es war unglaublich schlau, mit den Norwegern zusammenzuarbeiten, weil da kann man eigentlich nur profitieren. Und dass sie sowas gemacht haben, auch dass die Norweger da mitmachen, zeigt auch, wie fortschrittlich die Norweger sind. Und alle können davon nur profitieren. Und ich finde es auch mega cool.
Ich würde mich auch freuen, wenn es noch öfter passieren würde, wenn es noch mehr von diesen Kooperationen gäbe, dass auch andere Nationen sich wirklich mal mit kleineren irgendwie in Verbindung bringen und sagen, hier, wollen wir vielleicht Ähnliches machen oder einfach auch die Ressourcen, die vorhanden sind, nutzen, damit es nicht so einen riesigen Clash gibt, den es in anderen Sportarten vielleicht gibt, wo die an der Spitze sind und die hinten dran kommen, so weit voneinander entfernt sind, dass einfach am Ende nur noch Langeweile bei rauskommt, weil du sowieso von vornherein weißt, wer gewinnt. Das muss hier nicht sein und ich würde mich sehr freuen. Vielleicht macht das Beispiel Schule und auch andere Nationen entscheiden sich irgendwann mal, sich so eine kleine Partnernation zu suchen.
Ja, das wäre echt cool.
Ja, was haben wir noch zu erzählen? Ich glaube, wir sind jetzt durch damit. Also das Teamspringen war der krönende Abschluss einer wirklich fantastischen Weltmeisterschaft, die sehr viel Spaß gemacht hat für die Herren und für die Frauen. Oh ja.
Ja. Es ist immer wieder schön zu sehen, was für eine große Ski-Jumping-Family ja. wir da haben. Wie sich jeder für jeden freut, hat man jetzt auch wieder bei der Ski-WM gesehen. Ich muss sagen, ich liebe es einfach sehr, dieses ganze Gefüge. Und es gibt eigentlich keine, klar, sie sind Konkurrenten, aber irgendwie auch nicht. Also sie sind irgendwie eine große Familie. Und ich muss echt sagen, ich freue mich, ich sage jetzt mal, ein kleiner Teil dieser Sportart zu sein, als Fan, geht ihr genauso. Und zu sehen, wie unglaublich toll diese Sportart einfach ist, muss man einfach nochmal sagen.
Absolut. Ja, dann würde ich sagen, ruhen wir uns jetzt alle etwas aus. Nach diesen aufreibenden Wochen haben wir uns das jetzt verdient. Und dann sehen wir uns, glaube ich, alle wieder bei der Raw Air. Die steht als nächstes ins Haus. Yes. Und dann geht es auch schon weiter. Es ist gar nicht so lange hin, gell? Ich weiß gar nicht, wann es losgeht, ehrlich gesagt.
Nächstes Wochenende geht es los. Und dann geht es die ganze Woche, also die ganze übernächste Woche ist War Air angesagt. Abschluss ist dann auch in Vikersund an dem Sonntag, dem 19. März. Vikersund Skifliegen, nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Da werdet ihr ganz bestimmt danach nochmal von uns hören. Ganz bestimmt, weil das für uns das Highlight schlechthin ist. Wir freuen uns sehr drauf. Ja, und dann ist es auch nicht mehr lange, bis die Saison auch wieder vorbei ist. Aber wir genießen es natürlich immer noch sehr, die letzten Wettbewerbe uns anzuschauen und die Daumen zu drücken.
So sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein paar Tage Urlaub und dann hören wir uns nach der Raw wieder.
Genau. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.